ISO 400, Episode 126. Heute mit 9 Fotobüchern, digitalen Mittelformatkameras, YouTube-Videos und einer neuen Folge Wusstet ihr. Erstmal das Intro, ab geht's. Ich bin jedes Mal gehypt mit diesem Intro. Hallo Arthur.
Moin, boah, ich wünschte, das würde länger gehen. Mann, ist das geil. Nein, wegen dem Intro finde ich es geil, dass wir aufnehmen.
Ja, das ist es wert. Das ist es wert, mein Lieber. Ich sag's dir, Pre-Show, Leute. 40 Minuten Pre-Show, ISO 400 Merch, wenn es euch interessiert. Huh. Abchecken. Da ist gerade viel passiert in der Pre-Show. Arthur, wie geht's dir? Halleluja. Alles fit?
Mir geht's gut. Ja, ich habe bald Urlaub. Ich muss morgen noch arbeiten. Heute ist Mittwoch, der 27. Aber ich fühle mich ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe nicht, dass man so... Kennst du das, wenn man im Urlaub krank wird?
Ich hoffe es nicht für dich.
Aber sonst bin ich fit und gut drauf.
Die Daumen sind gedrückt. Was ich schon mal sagen kann, wenn du nächste Woche Urlaub hast, wir haben nächste Woche voraussichtlich einen Gast, und zwar den Mario Hegewald. Ganz, ganz spannender Dude. Da freue ich mich sehr drauf. Mit dem werde ich die Folge aufnehmen, während der Arthur seinen Urlaub genießt. Zu Recht genießt. Da freue ich mich drauf. Also wir setzen natürlich nicht aus. Es gibt eine spannende Folge mit Gast. Wo bist du? In Österreich, ne?
Österreich, oh, Bregenzer Wald. Ja, schön entspannen. Der Kleine bleibt bei Oma und Opa und wir machen uns da, ich glaube, 4 oder 5 schöne Tage im Wellness- und Halbpensionhotel.
Habt ihr da noch Schnee? Habt ihr da noch Schnee ein bisschen?
Ja, es gibt eine Höhenloipe und zwar in Waadt und die ist noch offen.
Hört sich gut an.
Ja, ich check es mal auf.
Aber nicht, seid ihr langlauftechnisch ausgestattet oder?
Ja, langlaufen.
Ah, okay.
Ja, wir haben alles dabei.
Sehr geil. Also, dann dir ganz viel Spaß und ich halte dich auf dem Laufenden, wenn nächste Woche ein Paket hier ankommt, eventuell. Schauen wir mal.
Yes.
Sehr geil. Arthur, kleines Follow-up. Ich habe Post bekommen und zwar habe ich jetzt einen Ernst Leitz Wetzlar Gelbfilter vor mir liegen. Mhm. Mit dem habe ich heute die erste Rolle HP5 geschossen. Gelbfilter, falls es euch nicht sagt, das soll noch ein bisschen mehr Zeichnung in die Wolken, in den Himmel reinbringen. Ganz, ganz coole Nummer. Da ging bei uns im Discord ein Riesenthema auf mit Gelbfiltern, was könnt ihr empfehlen, hin und her und so weiter. Und ich hatte beim Alex Munoz ein Video gesehen und der hat einen Filter empfohlen. Den wollte ich auch schon fast kaufen und dann haben wir so ein bisschen geguckt und dann ist mir aufgefallen, es gibt wirklich diese Ernst Leitz Filter, die qualitativ echt erste Sahne sind, die gibt's zuhauf bei, nicht wirklich eBay Kleinanzeigen, aber eher so bei eBay zum Ersteigern und dann habe ich einen Ernst Leitz Gelbfilter ersteigert und der ist jetzt da. Der ganz große Vorteil an diesem Teil ist, der ist ultra klein, 39 mm Durchmesser und der passt perfekt auf mein Elmarit drauf und jetzt kommt der große Punkt, sogar mit meinem Lenshood. Und das ist bei vielen Filtern so ein bisschen das Problem, dass du den Lenshood dann nicht mehr drauf bekommst und dann irgendwelche Third-Party-Lösungen brauchst oder halt ohne Lenshood unterwegs sein musst. Der funktioniert. Was cool ist, da habe ich mich jetzt heute auch nochmal versichert, dadurch, dass die Leica quasi durch die Linse misst, kannst du dich auf deinen internen Belichtungsmesser ganz normal verlassen, würdest du extern messen, immer so ein, man munkelt zwischen einem Viertelstopp beziehungsweise einem halben Stopp mehr Licht geben, aber dadurch, dass ich quasi durch die Linse messe, passt das alles und ich kann die Werte hernehmen, die mir die Kamera selbst sagt. Und jetzt habe ich einen Gelbfilter und jetzt gucken wir mal, wie das wird. Ich bin mal gespannt. Du hast ja das Ding schon länger, oder? Was sind denn da so deine Erfahrungswerte?
Ja, ich habe auch tatsächlich schon einen Film voll. Der ist, ich glaube, heute oder gestern bei Tobi angekommen, laut E-Mail, beziehungsweise ist jetzt in der Bearbeitung. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe nämlich, ich habe ja diesen Belichtungsmesser von Reflex Lab, den du auf den Blitzschuh schnallst. Und ich habe dann einmal den Gelbfilter vor diesem Messer gehalten und habe dann nochmal gemessen. Und bei mir war es immer so, dass ich ein Stop mehr Licht geben musste.
Mm, ja, okay.
Also eine Blende tatsächlich. So steht es auch fast in der Anleitung, dass es dann immer draufgerechnet werden muss. Genau, das habe ich gemacht. Ich habe noch keine Ergebnisse. Ich bin wirklich gespannt, wie das ist oder wie das rauskommt. Und ja, das war so ein es gibt ja verschiedene Gelbfilter, verschiedene Stärken. Das war aber ein etwas schwächerer. Ja, und ich bin gespannt. Ich habe extra darauf geachtet, dass der Himmel blau ist, Sonne scheint, weil das dann ja nochmal mehr zur Geltung kommt, als wenn es bewölkt ist. Und ich werde berichten, sobald ich die Fotos von Urban Film Lab zurückbekomme.
Apropos Urban Film Lab, der Tobi hat heute Geburtstag.
Ja, ich weiß, habe ich schon gratuliert.
Dann ein Hoch auf den Tobi.
Ich habe mir schon geschrieben, kein Wunder, ist er noch so fit auf seinem Rollbrett. Habe mich schon gewundert, wie er das so elegant hinkriegt.
Tony Hawk Germany.
Ja.
Sehr cool. Sehr cool. Ja, wir können ja gerne mal, wir können da gerne mal vergleichen, gerne mal nochmal drüber sprechen, wenn wir Ergebnisse haben. Ich habe jetzt aber auch keine, ich sage jetzt mal, direkten Vergleiche gemacht, quasi, dass ich das eine Motiv mal mit Filter geschossen habe, mal ohne Filter. Das wollte ich jetzt wirklich nicht machen, da wollte ich meinen Film nicht verschwenden, in Anführungszeichen. Aber ich weiß, wie HP 5 auf 1600 aussieht und da bin ich sehr gespannt, ob das jetzt so ein bisschen Nuance mehr gibt. Sieht auf jeden Fall cool aus, wenn du so ein Gelbfilter auf der Kamera drauf hast. Aber was man so hört, viele Leute schwärmen davon, sagen, das gibt nochmal ein bisschen mehr Zeichnung rein. Und als ich damals am Bodensee war und von Klaus die M10 Monochrom haben durfte, für einen Nachmittag. Da war auch ein Gelbfilter drauf und die Bilder sind toll. Ich mag die Bilder wirklich sehr, die ich damals gemacht habe. Deswegen Gelbfilter for the win.
Ja, ich würde den halt nicht bei jedem Schwarz-Weiß-Film verwenden, glaube ich tatsächlich. Zum Beispiel bei diesem Ferrania P33. Ja, das ist ja ein ISO 160er Film und der ist ja markant dafür oder bekannt dafür, dass man, dass die Schatten so ein bisschen aufgehellt werden. Also da ist der Kontrast nicht so extrem wie bei anderen Schwarz-Weiß-Filmen, was ihn ja dann irgendwie so ein bisschen besonders macht. Und da würde ich, glaube ich, den Gelbfilter tatsächlich nicht mit dem schießen. Aber so ein HP5, wie du schon sagst, geht da, glaube ich, sehr gut. Ich glaube, ich habe auch ein HP5 verwendet tatsächlich und bin auch gespannt. Ich glaube, so auch so kontrastreiche Schwarz-Weiß-Filme, weiß ich nicht, wie die kommen. Ich glaube, die verstärken das ja dann nochmal, oder der Filter verstärkt das nochmal.
Ja, ja.
Müsste man mal ausprobieren, so ein Delta 100 oder so.
Ja. Ich bin jetzt gespannt, wie gesagt, also so HP5 auf 1600 gepusht, das gibt schon mal grundlegend ordentlich Kontrast mit rein. Und jetzt mit dem Filter.
Nochmal.
Nochmal einen Ticken mehr, denke ich mir mal. Und ich glaube, das kann der schon vertragen. Deswegen muss ich mal gucken. Vielleicht ist das auch so ein Ding, dass ich jetzt merke, okay, ich habe die Filme dann zurück, beziehungsweise ich muss ja auch erstmal einschicken oder den Film einschicken, dass ich merke, okay, vielleicht ist die Kombi Gelbfilter plus Push auf 1600 vielleicht ein Ticken zu viel. Dass ich vielleicht sage, okay, dann gehe ich auf 800 runter und dann habe ich vielleicht so den Sweet Spot. Wäre auch eine Idee, muss ich tatsächlich mal probieren. Das kann ich jetzt aus dem Bauch raus so nicht sagen, aber schauen wir mal. Ich bin gespannt, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Yes.
Es kommt ein neues Buch, habe ich bei dir gesehen.
Bei mir?
Ja, nicht von dir, aber du hast gesagt, es kommt ein neues Buch.
Ein neues Buch?
Ja, von André.
Ah, ja, Mann, du bist ja in den Notizen.
Ja, ja.
Ja, tatsächlich, ich habe halt gesehen, dass er, du warst ja nicht so begeistert wie ich. Ich habe es mir direkt vorbestellt. Er wollte ja sein Foto, ich weiß nicht, wie er es genannt hat, aber er wollte die Trilogie abschließen. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass es so eine Trilogie werden sollte mit seinen Filmen. Und genau, ich habe es mir vorbestellt. Ich bin jetzt gespannt, wie das wird, weil ich fand das letzte, was du ja nicht so cool fandest, ne? Beziehungsweise hast du gemeint,
das dir meintest du?
Ja, genau. Du hast gemeint, Papier fandst du nicht so toll.
Ich bin gerade tatsächlich Ah ja, ich bin gerade tatsächlich ein bisschen zu meinem Bücherschrank hintergerollt, zu meinem Bücherregal und habe dir hergeholt, damit ich nochmal ein bisschen mit dir drüber quatschen kann. Und das Neue habe ich gerade nochmal geschaut, Future Nostalgia, du weißt, was ich meine, auf jeden Fall. Also ich glaube, so wie du sagst, wenn das eine Trilogie werden soll, schlägt das, ich sag mal, von der Qualität, von der Art und Weise, vom Druck, von der Aufmachung des Buches vermutlich in die gleiche Kerbe wie dir. Und ich guck's gerade nochmal an. Also es war, und ich finde das eigentlich ganz schön immer, wenn wir zwei nicht der gleichen Meinung sind und so ein bisschen diskutieren und sagen, ich finde das aber so und ich finde das aber so. Ich fand dir kein schlechtes Fotobuch. Auf gar keinen Fall. Und man merkt, dass der Kerl da auch auf jeden Fall auch ordentlich Arbeit reingesteckt hat und das so ein Herzensprojekt ist. Ja. Aber mich hat's nicht so gecatcht. Mich hat's einfach nicht so
gecatcht. Ich muss mich kurz korrigieren. Man kann es erst am 1. April vorbestellen. Ich habe mich eingetragen für die Benachrichtigung. Ah, okay. Ja, sorry, jetzt darfst du weiter erzählen.
Also bei dir weiß ich, da ist viel aus. Wo war er da? In Tokio. Ist das japanisch? Tokio oder Korea, wo er da unterwegs war. Da ist ganz, ganz viel Foto. Ah, das ist japanisch. Also das ist Tokio wahrscheinlich gewesen. Da ist relativ Fotografie von da dabei. Und ich glaube, das war dann auch schon vor Corona. Das müsste 2018 oder so gewesen sein. Dass die rauskam, sprich, die Fotos sind wahrscheinlich noch früher entstanden. Und die Bilder, denen kannst du nichts absprechen. Die sind toll. Aber mir hat... Das Format finde ich gut, muss ich sagen. Die Größe ist schon krass. Das sind jetzt, oder damals bei dir waren es auch so um die 280 Seiten. Das Neue soll, so wie ich gesehen habe, 320 Seiten haben. Also nochmal ein Stückchen dicker. Ich fand das teilweise schon ein bisschen, kann man das sagen, teilweise zu viel, dass es einfach zu dick ist. Ich hätte es einfach schöner gefunden, wenn er sich da limitierter hätte, wenn er sich da mehr fokussiert hätte auf weniger Bilder. Das wirkt so ein bisschen, ich nehme alles mit, ich kann mich nämlich nicht entscheiden. Und das Gefühl hatte ich bei dir. Und das war so ein bisschen erschlagend. Ich persönlich, aber das kann auch eine absolute Typengeschichte sein. Ich mag das halt, wenn es kleine, kompakte Büchlein sind, die vielleicht so ein Ticken mehr haben als ein Scene, so ein Ticken mehr. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber ich glaube, bei ihm ist es tatsächlich so krass. Der hat, glaube ich, so viel Output, den du auch, ich meine, es ist ja auch keine Person, die jetzt jeden Tag auf Instagram postet. Und dadurch, dass er so viel Jobs hat und so viel rumreist, glaube ich, hatte schon krass viel Output. Und ich fand's eigentlich ehrlich gesagt geil, also weil ich manchmal bei vielen Sines oder Fotobüchern denk so ein bisschen mehr hätte ich doch jetzt noch gut gefunden, so gerade wenn der Kaffee leer ist, weißt du, bist ja gerade beim halben Kaffee und dann ist das Buch zu Ende, finde ich halt auch schade, deswegen schwer zu sehen oder schwer zu sagen, aber ich glaube, der hat einfach so einen hohen Output und das war wahrscheinlich schon mal auch sortiert tatsächlich. Er hätte wahrscheinlich nochmal vier Bücher füllen können, weil ich glaube, auf jedem Bild, wo der Dude drauf ist, hat er eine Kamera dabei. Ich glaube, das ist auch wie du, der hat seine Kamera überall dabei und bei diesen ganzen Jobs, die er da hat und die ganzen Motive, die sich da einem bieten, glaube ich schon, dass er viel fotografiert.
Ich habe mir jetzt halt gerade nochmal so im direkten Vergleich, habe ich mir jetzt nochmal On the Sunny Side of the Street rausgezogen von Willem. Und wenn das schlägt halt tatsächlich so in die Kerbe der Fotobücher, die ich persönlich einfach angenehmer finde. Die sind so ein bisschen leichter verdaulich, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ein Bild pro Doppelseite, manchmal auf einer Seite gehalten, manchmal sind es auch zwei Bilder pro Doppelseite, aber es erschlägt nicht so und es lädt mich persönlich mehr dazu ein, auch mal bei den Bildern hängen zu bleiben und mir wirklich ein Bild mal anzugucken. Das also jetzt im direkten Vergleich, und das hat nichts damit zu tun, dass das jetzt auf Film geschossen ist und das andere digital in keinster Weise. Das hat alles seinen Stellenwert, aber das ist so leichter verdaulich und fürs Auge nicht so anstrengend. Ich fand dir fürs Auge anstrengend, das ist so nach links, dann Text, dann nach rechts gesprungen, dann ich sag mal, ungewöhnliche Formatierungen, wie die Bilder drauf sind, dann mal rechts oben in der Ecke, mal links unten, mal komplett seitenfüllend und so. Und das fand ich immer ein bisschen schwierig. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was du erzählst, wenn du das Buch hast und sagen kannst, okay, ich habe es mal durchgeguckt, schlägt's in die gleiche Kerbe wie dir oder ist es nochmal ein bisschen anders? Da bin ich extrem gespannt, aber ich persönlich bin eher so der Freund von leicht verdaulicher Fotokost, weswegen ich da jetzt nicht zugeschlagen habe.
Ja, aber also wieder kann man ja auch erst ab dem 1. April vorbestellen.
Okay, aber auch dann nicht zuschlagen werde.
ja, ich bin gespannt.
Aber grundlegend ist es immer schön, wenn neue Bücher auf den Markt kommen. Das muss man sagen. Neue Fotobücher, wenn die Leute was rausbringen, wenn Künstler was rausbringen, das finde ich immer schon geil. Aber es muss ja auch nicht jeden Geschmack treffen.
Nee, absolut.
Sehr cool. Ich bin sehr gespannt, was du dann erzählst. Wann wird das verschickt? Hat er irgendwas gesagt, wenn man es am 1. bestellt?
Das ist noch, glaube ich, relativ geheim.
Okay.
Oder nicht geheim, aber es wurde, glaube ich, noch nicht kommuniziert.
Aber ich denke, das wird wahrscheinlich relativ schnell ausverkauft sein, weil das ist schon immer sehr gefragt alles, ne?
Ja, ich glaube auch.
Was nimmt er? Weißt du es preislich?
Nee, auch noch nicht.
Auch noch nicht? Okay, nee. Alles klar. Dann wird's spannend. Ich würde sagen, ich habe noch ein kleines Thema, bevor wir in die Wusstet ihr... Ich wollte gerade sagen, Werbepause gehen. das tun wir nicht, aber ich habe noch ein kleines, cooles Thema. Ich hatte letzte Woche Mittwoch, hatte ich Besuch vom, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Theo Crawford war da. Der hat mir geschrieben gehabt, meinte so, du Flo, ich habe da so eine Videoidee. Und seine Videoidee war quasi meine Herangehensweise an die Fotografie, dieses Document Your Life, deine Kamera immer dabei haben, um die Momente, wenn sie passieren, festhalten zu können, das mal so in ein Theo Crawford-Video zu packen. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben. Dann meinte er, ja, du, von Innsbruck habe ich es ja auch gar nicht so weit zu dir. Und es sind so 2,5 Stunden oder so. Und dann haben wir nochmal mit einem Termin so ein bisschen hin und her getan. Und dann war er letzten Mittwoch da. Da haben wir ihn spontan noch freigenommen und so. Und dann haben wir gesagt, wir verbringen den Tag zusammen. Wir gehen zusammen fotografieren. Und wir machen dann so einen kleinen Interview-Part, wenn wir zu Hause sind. Und das war ganz geil. Und wir hatten unfassbares Glück, weil ursprünglich wollte er eigentlich am Wochenende davor da sein, Samstag, Sonntag. Und da war das Wetter dann nicht ganz so cool, nicht ganz so nice. Mhm. Obwohl er meinte, Flo, es ist gar nicht so wichtig, dass das Wetter mega ist, weil es geht eher um die Botschaft. Es geht eher um dieses, man hat einfach immer seine Kamera immer dabei, völlig unabhängig, wie das Wetter ist. Und dann habe ich gesagt, ja. Aber es wäre doch trotzdem cooler, wenn das Wetter schön wäre. Und dann haben wir Glück gehabt, der Mittwoch war dann erste Sahne, es war tatsächlich neblig und wir hatten Light Rays und wir waren dann zusammen fotografieren und es war für mich extrem ungewohnt, weil er war dann schon sehr geflasht, weil wir wirklich coole Light Rays, wir hatten wirklich coole Kondis und irgendwann an dem Punkt hat er einfach gar nichts mehr geredet, sondern ist nur noch rumgelaufen und hat gefilmt und so und hat mich gefilmt und ich kam mir dann vor hier wie, ich weiß nicht, so ein bisschen verfolgt. Das war ganz lustig und Theo ist an jeder Stelle stehen geblieben und hat gesagt, um Gottes Willen, ich sehe das immer auf Instagram und jetzt stehe ich in diesen Light Rays. Der war völlig hin und weg und es war einfach ein richtig geiler Tag, den wir da zusammen verbracht haben, hat echt ganz viel Spaß gemacht. War auch cool, sich mal persönlich kennenzulernen. Und ich habe zu ihm auch gesagt, wenn du noch einmal in den Podcast kommst, aller guten Dinge sind 3, dann ist es egal, dann müssen wir es hinkriegen, dass der Arthur dabei ist, weil beide Male warst du krank.
Ja.
Dich hat's einmal mit Corona erwischt und ich glaube, dann hat dein Kleiner dich noch mit irgendeiner ganz ekelhaften Geschichte angesteckt.
Mhm.
Und das haben wir gesagt, wir machen keine Folge mehr, ohne dass Arthur da ist, weil ihr müsst euch auch mal kennenlernen.
Ja, auf jeden Fall.
Und und dann hat er das Video gemacht. Und also der Tag ging rum wie nichts. Das war echt sehr, sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Und er meinte schon, es wird wahrscheinlich, also es steht doch kein fixes Datum, aber ich kenne, oder du kennst auch, oder wir kennen Theos Arbeit, wir kennen seine YouTube-Videos, der steckt da immer schon sehr viel Zeit und Fleiß und Muße rein, aber er meinte, so Mitte April ist es mal angesetzt. Ich habe selber bis auf eine gute Handvoll oder zwei Hände voll Stills, also Bildern aus den Videos, selbst noch nichts gesehen, aber die Bilder, die er mir geschickt hat, die fand ich schon richtig geil. Die habe ich in Discord gepackt und in eine Instagram-Story damals. Und ich bin gespannt, was er um dieses Thema Document Your Life, die Kamera immer dabei haben, so spinnt. Und das wird ganz cool. Das wird ganz cool. Da freue ich mich sehr. Ich kann es selbst kaum erwarten, bis er mir schreibt und sagt, Flo, ich habe mal das Video fertig. Willst du es mal angucken? Da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ach geil. Ich habe gerade gemerkt, sag doch was im Discord die ganze Zeit mein Mikro aus.
Nein, lass aus, wir haben doch.
Oh, sorry.
Alles gut, mein Lieber. Wir haben doch quasi dieses, also neue Setup in Anführungszeichen. Damit wir die Gäste
ja
auch über diesen Kanal reinbekommen. Das ist absolut perfekt. Du hast gut aufgepasst, klar. Aber.
mega cool. Ich bin mal gespannt auf das Video, weil ich kenne das ja. Mich hat ja auch, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube 2019 hat mich ja auch so ein Pärchen begleitet. Die machen Film und die haben das studiert und die sind auch selbstständig, machen auch tatsächlich Filme und zwar richtig schöne Werbefilme, wirklich, die ans Herz gehen. Die haben mich ja auch begleitet und haben gesagt, so, hey, wir möchten mal so ein bisschen hinter die Kulissen, wie fotografierst du, wie gehst du ran an die Sache? Und das ist unfassbar schön geworden und es ist auch echt schön, wenn man da was hat. Ich weiß nicht, wie man es nennen kann, aber das ist ja wie so eine Biografie über einen oder Videografie über einen. Mega cool.
Wir haben gerade jetzt im Discord kurz quasi von den Live-Patreons kurzes Feedback bekommen. Das war kurz sehr laut und das wird wahrscheinlich in der Nachbearbeitung. Wahrscheinlich läufst du jetzt 5-mal oder so durch diese Spur. Oh Gott, das wird schlimm.
Hey, wieso? Nein, die glaube ich nicht.
Ich glaube, der Discord nimmt es schon. Oh, egal, ich lasse mich überraschen. Wenn sie mir das Trommelfell raushaut, sehe ich es dann. Alles gut.
Ich dachte, alles so, gut, hey, shit. Nein, sagen sie dann nichts.
Die hätten schon gespielt. Aber alles cool. Alles gut, kein Thema.
Okay. Ich bin wirklich gespannt auf das Video. Und ich weiß ja, dass er echt geile Videos macht.
Also ja, auch.
Qualität ist natürlich immer auch on top.
Das stimmt. Ich bin sehr gespannt.
Cool.
Ich werde es dir auf jeden Fall zeigen, wenn ich da schon irgendwie vorab was haben sollte. Theo, vielen Dank an dich. Gruß geht raus und ich freue mich spätestens auf Mitte April. So lange ist es ja eigentlich gar nicht mehr. Und damit würde ich jetzt gerne mal zu was ganz Besonderem wiederkommen. Der liebe Sascha hat's geschafft, uns eine neue Folge Wusstet ihr zu geben und er hat einen richtigen Rundumschlag gemacht. 12 Minuten 30, feinste Unterhaltung. Spiele ich euch jetzt ein. Wir machen eine kurze Pause und für euch kommt jetzt Wusstet ihr? Ganz viel Spaß damit.
Wusstet ihr, dass die erste Kleinbildkamera keine Leica war? Man munkelt, es waren ungefähr 28 Kameras vorher am Markt, die 35mm Kinofilm als Aufnahmemedium nutzten. Auch die erste Kamera mit gekuppeltem Entfernungsmesser war keine Leica. Und die erste Messsucherkamera war die Leica erst recht nicht. Ach Gott, die sind aber doch so teuer, die Leicas. Leica hatte damals ohne Zweifel das beste Gesamtpaket. Zuverlässige Feinmechanik, hervorragende Optik, handliche Größe und gute Bedienbarkeit. Und auch heute noch in der digitalen Welt hat der Name Leica mächtig Gewicht. Wer träumt heute nicht von einer digitalen M oder Q? Dass Leica nach über 38 Jahren wieder die Serienfertigung einer analogen mechanischen M6 gestartet hat, ist wirklich bemerkenswert und branchenweit einzigartig. Und ihr Lieben da draußen habt da sicherlich einen Anteil dran. Doch wie kam es eigentlich zu dieser erfolgreichen Marke Leitz Kamera, genannt Leica? Den Anfang machte Ernst Leitz 1869 mit Mikroskopen und optischen Geräten. Die Fotografie war noch kein großes Thema. Die kam 1911 mit dem Tüftler Oskar Barnack ins Unternehmen. Interessant? So ganz von alleine kam dieser Herr Barnack nicht zu Leitz. Er arbeitete 1910 noch bei Zeiss und ist von einem ehemaligen Weggenossen namens Emil Meschau quasi abgeworben worden. Dieser Meschau, vormals auch bei Zeiss gewesen und begnadeter Erfinder, zum Beispiel des Kinoapparates, verdiente schon seit 1908 seine Brötchen bei Leitz. Er verkuppelte Barnack und seinen Chef Leitz geschickt miteinander. Die Briefe sind heute noch einsehbar. Es klappte. Als leidenschaftlicher Naturfotograf wollte dieser neue Leitz-Mitarbeiter Oskar Barnack mit seiner Asthmaerkrankung nicht so schwere Plattenkameras durch die Landschaft schleppen, sagt man, und zimmerte deshalb 1913 mehr als privates Hobbyprojekt eine besonders kleine Kamera zusammen, die 35mm Kinofilm auf kleinen Rollen belichtete. Der Erste Weltkrieg kam dazwischen und 1925 war sie dann da. Die Leica 1, Aufnahmeformat 24x36mm, das erste Serienmodell. Kein Wechselobjektiv, kein Entfernungsmesser. Wechselbare Optiken kamen mit M39 Schraubgewinde im Jahr 1931 mit der 1C und der eingebaute Entfernungsmesser erst 1932 mit der 2D. Fast 1000 Kameras sollen im ersten Jahr verkauft worden sein. Und Ende 1931 gar 70.000 Kameras. Der Umsatz des bisher auf Mikroskope spezialisierten Unternehmens Leitz kam nun größtenteils aus dem Sortiment Fotografie. Gigantisch. Die Leica war ein Wahnsinnserfolg. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid einer der bisherigen Marktführer in Sachen Kameras. Und so ein Mikroskop-Heini, der Leitz, kommt daher, hatte vorher nichts oder wenig damit am Hut und zaubert mal, so mir nichts, dir nichts, eine Systemkamera, die Schraubleica. Für die etablierten Marktführer der absolute Horror. Was tun? Finanzielle Mittel waren vorhanden und gute Leute waren auch vorhanden. Emanuel und Heinz, die Namen sind nicht frei erfunden, wollten keine schnöde Kopie der Leica. Sie wollten eine Art verbesserten Gegenentwurf, einen Leica-Killer. Man schaute sich also die Leica genau an und erkannte, es gab wirklich einiges zu verbessern. Da war der Verschluss der Leica, der unvorteilhaft über den langen Weg ablief, also horizontal über die 36mm. Diesen drehten die Herren Emanuel und Heinz bei ihrer Anti-Leica um 90 Grad. Sie verwendeten einen vertikal ablaufenden Verschluss aus Messing. Mit 1/1000 Sekunde? Nee, mit 1/1250 Sekunde kürzester Verschlusszeit. Nicht 1/500 Sekunde aus Stoff wie bei der Leica. Selten, aber ja, in Leicas Stofftuch konnte sich ein Loch reinbrennen. Das Schraubgewinde der Leica ersetzte man durch ein Bajonett, eigentlich sogar zwei Bajonette, denn die Kamera hatte ein Innen- und Außenbajonett. Einen besonderen Augenmerk schenkten sie dem Entfernungsmesser. Der erhielt nicht nur eine riesige Messbasis, die genauer war, sondern später auch einen komplett anderen technischen Aufbau. Schwenkende, aufgeklebte Spiegel wie bei Leica waren ihnen zu anfällig und zu filigran. Ihrem Entwurf eines festen Glasprismas mit Drehkeil konnte selbst ein Stoß oder Sturz nichts anhaben. Auch das Leica-Gefummel beim Einlegen von Film durch die Bodenplatte lösten sie bei ihrem Apparat mit einer komplett abnehmbaren Rückwand. Ein Highlight gab's beim Fokussieren. Das war klassisch möglich durch Drehen am Objektiv, aber auch, Achtung, heute noch Weltklasse, mit dem Zeigefinger an einem kleinen Rädchen an der Deckkappe. Das war äußerst komfortabel und genau und verhinderte gleichzeitig ein Abschatten des Entfernungsmessers mit der Hand. Um die besten Objektive der Welt mussten die beiden sich keine Sorgen machen. Darum kümmerte sich ihr Kollege Ludwig Bertle. Und spätestens jetzt könnt ihr euch denken, wer der Leitz-Mitbewerber und Marktführer war, bei dem Emanuel Goldberg und Heinz Küppenbender die Anti-Leica bauten. 1932 kamen sie dann, die Zeiss Icon Contax mit dem 50er Sonar, Blende f1,5. Teurer wie Leica, ein eckiger Klotz, der sich trotz technischer Startproblemchen ordentlich verkaufte. Diese Contax 1 war ein erster Versuch, ein Befreiungsschlag des Fotoriesens Zeiss gegen den Mikroskophersteller Leitz, der plötzlich super Kameras baute. Schon 4 Jahre später, 1936, kam unter Hubert Nerwin, einem gebürtigen Österreicher, die Contax 2. Ein komplett neues Gehäuse, modern, verchromt, wesentlich verbessert. Und diese Contax 2 war die erste Messsucherkamera der Welt. Messsucher bedeutet hier, Der Sucher mit Entfernungsmesser zeigt auch den korrekten Bildausschnitt an. Die Contax 3 war die identische Kamera, jedoch zusätzlich mit Selenbelichtungsmesser, oben im Gehäuse. Beachtlich, solch eine moderne Kamera und wir sind im Jahr 1936, noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Zeitsprung. Nach dem Krieg nehmen sich die sowjetischen Besatzer Mensch und Maschinen von Zeiss Ikon aus Dresden und bringen diese in die Ukraine und versuchen bei Arsenal in Kiew eine Kopie zu bauen. Die Kiev 2 ist eine waschechte Kopie der Contax und wird in Russland als Kiev 4 bis in die 80er Jahre gebaut. Natürlich ist die Qualität eine andere, aber der Preis auch. Ihr bekommt sie für ungefähr 30 Euro, 50 Euro. Auf jeden Fall ein Versuch wert. Doch auch die Amerikaner brachten nach Kriegsende 77 leitende Angestellte von Zeiss Ost nach Baden-Württemberg und die Firma Zeiss Opton optische Werke Oberkochen werden gegründet. Zeiss wird getrennt in Ost und West. Wir sind im Jahr 1950. Das Wirtschaftswunder geht durch Deutschland und die Story ist hier noch nicht zu Ende. Was macht Leica so erfolgreich, war unsere Frage. Ganz sicher auch die Pfiffigkeit der Mitbewerber. Und so geht es 1950 weiter mit der Anti-Leica. Die Contax 2 war vor 14 Jahren die erste Messsucherkamera und Leica hatte nicht nachgezogen. Man klotzte 1950 bei Leica immer noch durch zwei Löcher, Entfernungsmesser und Sucher. Leica und Messsucher, nö. Bajonett, nö. Immer noch M39. Und dann kommt sie, 1950. Meine Empfehlung, ich liebe diese Kamera, die Contax 2A. Ja, nur das kleine A im Namen macht den Unterschied. Sie war ein gutes Stück kleiner wie ihre Vorkriegsvorgängerin, die Contax 2. Länge und Breite entspricht einer M-Leica, aber sie ist sogar noch etwas niedriger. Der Verschluss lief jetzt butterweich und war aus Aluminiumlamellen statt Messing. Die 2A besaß verschleißfreie Verschlussbänder aus Perlon statt Seide. Alle Teile waren jetzt in Baugruppen gegliedert und damit sehr gut zu warten. Die Kamera ist unglaublich wertig. Ich mag sie unter all meinen Kameras wirklich sehr. Und Freunde aus Analogistan, zu meinen Kameras zähle ich schon ein paar viele und nicht nur alte Schrottkisten, sondern auch die komplette Leica M-Serie, Nikon S, Zeiss Ikon ZM, viele Messsucher. Warum mag ich die Contax besonders? Weil ich schon mit der ersten 2A, die ich besaß, zu Anfang der 2000er Jahre, auf Anhieb extrem tolle Ergebnisse in Farbe erzielte, die mich umhauten. Natürlich lag das an dem siebenlinsigen Sonar von Ludwig Bertle. Das liefert mit seinen nur 6 Glas Luftflächen auch heute noch gewaltig ab. Das Teil ist mit seiner besonderen Konstruktion, den 2 verkitteten Dreiergruppen, für ein 50er sowas von klein, nicht größer wie ein Golfball, viel kleiner wie ein Summikron, weil ohne Schneckengang. Allein das ist unglaublich. So ein kleines 50er gab's danach nie wieder. Und der Knüller, mein Lieblingssonar, ist noch ein unvergütetes aus den 30ern, nicht aus den 50ern mit T-Vergütung. Übrigens immer das 1,5er dem 2er Sonar vorziehen. Doch es ist nicht nur das Sonar. Nee, diese Contax ist so eine tolle, simple Kamera. Ein Drehknopf, das war's. Zeit einstellen, spannen, auslösen, alles an diesem einen Rad. Und das Fokussieren mit dem Zeigefinger an dem kleinen Rädchen oben ist wirklich super. Das hier soll kein Leica-Bashing sein. Die M-Sucher sind viel klarer als der einer Contax. Apropos M. Eine Kamera, die das bot, was die Contax 2 schon 1936 bot, nämlich den Messsucher, kam von Leica erst 1954 mit der heute noch beliebten M3. Spätestens nach der Contax 2A war der Druck bei den Herren in Wetzlar so groß, dass er zur M-Serie führte, die ihr alle liebt. Ihr wollt richtig geiles Messsucher-Feeling? Made in Germany, die Kamera, die Robert Kapper, Ansel Adams, Andreas Feininger und viele andere Profis verwendeten? Dann seid ihr bei der Contax 2A oder 3A genau richtig. The finest camera ever made, sagt ein gewisser Mark Hansen, und das ist nicht irgendjemand. Mark Hansen ist der Inhaber einer Reparaturwerkstatt aus Wisconsin, USA. Also so einer wie unser Klaus, den ich nur loben kann. Wenn ihr was habt, immer den Klaus fragen aus der Community. Und Hansen begründet das auch, unter anderem damit, dass er sagt, alle Teile der Contax, die andere berühren, außer dem Verschlussvorhang, sind verchromt. Und das, um bessere Verschleißfestigkeit zu gewährleisten und Korrosion zu verhindern. Ihr Lieben, greift zu. Viele 2A und 3A sind am Markt, oft noch gut erhalten. Für 300 bis 500 Euro, oft mit dem 1,5er Sonar, sind sie ein Schnäppchen. Die Kameras wurden von 1950 bis 1962 gebaut. Letzte Serien, Ende der 50er, sind mit QRL im Blitzschuh gemarkt. Kameras ab etwa 1953 sind Color-Dial-Versionen. Sie haben bunte Zeitzahlen und sind im Gegensatz zu den frühen Black-Dial für elektrisches Blitzen ausgelegt. Ich finde es nicht so wichtig. Die schwarzen funktionieren auch. Absolute Empfehlung ist auch das Tele. Das 85mm 2.0er Sonar ist der Hammer mit echt traumhaftem Bouquet. Ebenso echt Zeiss, super scharf sind die Weitwinkel. Ein Biogon 2,8-35 und 21mm. Bitte beachten, die drei letztgenannten Objektive benötigen einen Aufstecksucher, weil der interne nur 50mm zeigt. Das Bessere ist der Feind des Guten. Leica hat sich zu Recht klar behaupten können. Doch heute noch ist eine Kontax, die mit kleinem A, ein perfektes fotografisches Werkzeug und ein wahres Schmuckstück. Ich wünsche euch allen einen steilen HP5 ohne Push, bleibt gesund und Kopf hoch, auch wenn der Hals mal dreckig ist. Liebe Grüße aus dem Saarland, euer Sascha.
Mensch, Mensch, Mensch. Da ist Sascha Wahnsinn, oder?
Der haut einen raus. Ne? Ach, Flo, das war nicht pushen.
Jetzt mit dem Pushen.
HP5.
Ja. Sorry, ja. Sascha, sorry, die Push-Polizei. Nein, ganz, ganz spannende Folge. Kontax 2A, ich habe parallel mal geguckt. Sieht wirklich doch sehr, sehr schön aus.
Er hat auch das Bild von dir beim Analogcamp damit gemacht und das ist schon ziemlich geil.
War das mit der Kontax?
Ja, das war mit dem APX 400 und der Kontax 2A und dann, dem Sonar 1.5 50 ja. mm.
Dann muss ich
unfassbar
sagen.
Unfassbar gut. Wow. Unfassbar gut.
Ich guck's mir gerade auf Instagram an. Hat es dazu geschrieben? Er hat's dazu geschrieben. Kontax 2A Sonar 1.55. Ich schau halt ein bisschen doof auf dem Bild. Aber das ist schon scharf.
Das ist schon scharf. Und der Hintergrund ist der schon Hintergrund. Geil freigestellt.
Kontax 2A, eBay Kleinanzeigen. Leute, vielleicht ist das interessant. Vielen Dank, lieber Sascha. Ja. Sehr, sehr spannende Folge. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht zuzuhören. Finde ich immer richtig geil. Ich höre sie ja, oder wir beide hören sie ja nicht davor. Also ich kriege die Datei von Sascha, schmeiße sie hier in mein Tool rein und dann spielen wir es live ein. Wenn der Sascha in der Mitte uns alle beleidigt und völlig ausrastet, haben wir das live im Podcast drin.
Ja.
So, Arthur, ich hab hier noch was. Und zwar am 8.16. ein kleines, großes Announcement, was ich noch loswerden muss, bevor wir zum Brummer dieser Folge kommen. Das muss ich so sagen, ein kleines, feines Announcement. Am 8.6. darf ich in Heidelberg einen kleinen Vortrag halten. Und zwar Document Your Life. Das soll in die gleiche Kerbe schlagen und ein bisschen erzählen, wie ich mit meiner Art der Fotografie umgehe, wie ich fotografiere, wie ich das mache und so weiter und so fort. Da gibt's einen Vortrag von mir mit einem anschließenden Fotowalk in Heidelberg. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Wenn ihr dabei sein wollt, für 99 Euro seid ihr am Start. Ich hab's quasi schon bei uns im Discord kommuniziert. Und unsere Patreons, muss ich jetzt dazu sagen, unsere Patreons sind in diesem Fall haben ein kleines Zuckerchen noch bekommen. Unsere Patreons bekommen nämlich 10% zusätzlich Rabatt auf diesen Kurs. Die Plätze sind limitiert. Wenn ihr dabei sein möchtet, checkt's unbedingt mal ab. Der Link ist in den Shownotes. Ich würde mich extrem freuen, wenn wir uns dort sehen. Wie gesagt, Plätze sind limitiert. Solange der Kurs online ist, ist er online. Wenn er ausgebucht ist, ist er ausgebucht. Dann lässt sich da nichts machen. Also wenn ihr da Bock habt und am 8.6. nach Heidelberg kommen könnt, dann wäre es ultra geil, aber dann müsst ihr schnell sein, weil wie gesagt, sonst, wenn die Plätze weg sind, sind sie weg. Wenn ihr die 10% Rabatt haben wollt, kommt zu uns in den Discord, checkt ISO 400 Plus ab, dann habt ihr quasi noch eine Win-Win-Situation. Ihr seid bei uns in der Community mit dabei und bekommt dann noch 10% drauf. Das können wir euch jetzt hier anbieten. Ich freue mich extrem drauf. 8.6. Heidelberg. Document Your Life mit mir. Das wird geil.
Schmackofazzo. Du weißt, dass das Analogcamp geplant ist eine Woche später.
Ich weiß, der Juni wird heftig. Im Juni, da ist noch ein Junggesellenabschied. wo ich eingeladen bin. Das wird ein Monat, wo ich kein Wochenende zu Hause bin. Aber gerne. Ich freue mich schon unfassbar. Analogcamp 5, da müssen wir zweimal noch reden, weil ich glaube, das steckt gerade so ein bisschen. Wir haben hier quasi so ein paar Vorschläge, aber wir kommen noch nicht über die Hürde hinweg, das dann final zu buchen. Da müssen wir mal noch gucken.
Im Urlaub Zeit, da nochmal sonst ein paar Hütten mir auszusuchen. Ich glaube, ich scheitere es aktuell bei der Unterkunft.
Ja, Unterkunft ist das Thema. Wir haben einen Termin, wir haben aber noch keine Unterkunft. Und wir brauchen eigentlich sowas, es soll in die Schweiz gehen, und wir brauchen sowas, Arthur, was wir die letzten Male hatten, eine Jugendherberge oder optimalerweise eine Hütte, wo wir für uns sind, oder irgendeine Art Ferienwohnung, ein kleines Häuschen. Das wäre natürlich der Oberhammer, aber daran scheitert es gerade ein bisschen noch. Und lass uns gucken, dass wir da das hinbekommen. Das wäre ganz geil.
Ja, sollte doch gehen.
Sollte doch gehen. Hat jetzt, was ist das, Analogcamp 5? Es hat 4-mal geklappt. Es sollte auch ein 5. Mal klappen. kriegen wir hin. Und jetzt Trommelwirbel bitte. Nee, Spaß beiseite. Ich hab hier was vor mir. Ich habe hier, es wird noch mal ein bisschen gearlastig. Ich habe hier eine neue Kamera vor mir. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, Arthur.
Doch.
Hast du gesehen?
Ja, ich habe alles gesehen.
Er hat alles gesehen. Pass auf, ich erzähle die Geschichte von Anfang an und möchte dir erzählen, wie sich das jetzt ergeben hat. Pass auf. Unser lieber Hansi aus dem Discord hatte in seiner Instagram-Story diese Kamera und über welche Kamera wir sprechen, es ist die Fuji GFX 50R. Jetzt denkt ihr, Flo, Fuji, was ist da los? Das ist eine Mittelformat-Kamera digital. Und ich hatte diese Kamera gesehen beim Hansi in der Story und dachte mir dann, okay, die sieht voll cool aus. Also ich wusste, dass es Mittelformat-Kameras von Fuji gibt, aber ich dachte eigentlich, die haben alle diesen alle diesen SLR-Style. Die sehen halt aus wie eine Canon, die sehen halt aus wie eine Sony. Also dieses ganz normale, spiegellose Digitalkamera, diesen Stil. Und davon bin ich ausgegangen. Und ich habe diese Kamera gesehen, diese GFX 50R, und die hat einen Rangefinder-Style. Das ist kein Rangefinder, aber es hat diesen Stil, quasi relativ rechteckig, relativ grobkantig. Der Sucher ist auf der linken Seite, nicht in der Mitte der Kamera. Und es hat halt einen gewissen Stil. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Arthur, hattest du im Analogcamp die Fuji GW690 von Ganesh in der Hand? Das ist die 6x9 Mittelformat-Kamera.
Ja, ja.
Wenn du dich daran erinnerst, an die Haptik dieser Kamera, das ist die gleiche, nur digital. Ja. Das ist ein Riesenprügel, die ist ultra groß, die ist nicht ultra schwer, mit dem Objektiv, welches ich drauf habe, aber schon. Pass auf, auf jeden Fall hatte der Hansi diese Kamera in der Story und dann habe ich die Bilder gesehen und dann habe ich einen Fehler, man kann es jetzt deuten, wie man möchte, ich habe dann vielleicht einen Fehler gemacht und habe dann so ein bisschen recherchieren damit. Was ist denn das für eine Kamera? Sieht ganz spannend aus. Und dann habe ich mir viel zu viele Kyle MacDougall-Videos angeguckt. Die packe ich euch gerne mal in die Shownotes. Und ich habe noch zwei Videos gesehen von ein paar unbekannteren YouTubern, die jetzt nicht so groß sind wie der Kyle MacDougall als Beispiel. Aber wo ich gesehen habe, holla die Waldfee, was machen die für unfassbar tolle Bilder mit dieser Kamera? Und dann habe ich versucht, mir das ein bisschen aus dem Kopf zu schlagen und dachte mir, okay, eigentlich digital brauche ich eigentlich nicht, aber dann habe ich immer mehr so geredet, ich war einmal fotografieren mit dem lieben Flo Wenzel, viele Grüße gehen raus, und ich habe es ihm gesagt und dann sagt er zu mir sinngemäß, Flo, das ist genau die richtige Digitalkamera für dich. Und das war wieder nochmal so ein Nagel in den Sarg. Und dann habe ich mich noch weiter informiert und bla 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 und habe mir das angeguckt. Und Fakt ist, ich habe mir hier ein paar Sachen rausgezogen, die packe ich euch auf jeden Fall in die Shownotes. Jetzt packe ich sie mal kurz in den Discord rein. Und zwar, ich habe die Bilder gesehen von Kyle MacDougall, die der gemacht hat. Und für mich ein ganz, ganz großer Punkt war, er hatte dieses Objektiv, dieses Mitakon 6514. vorgestellt und dieses Metacon 6514 müsst ihr euch vorstellen, das ist auf Mittelformat 6514, auf Kleinbild umgerechnet ist es mal 0,79, was ungefähr einer 50er Brennweite entspricht, mit einer Blende von 1.0, 1.1, irgendwie sowas um den Dreh. Und ich hatte diese Bilder gesehen und er hat quasi dieses Objektiv auf der Fuji verglichen mit einem Acros Schwarz-Weiß-Film, welchen er in deiner Arthur, in deiner Pentax 6.7 drinne hatte, mit diesem, mit diesem bekannten, legendären 105er 2.4. Und ich habe gerade die Bilder, diese Vergleichsbilder hier in den Discord reingepackt. Ich packe die euch in die Shownotes. Du siehst keinen Unterschied. Du siehst einfach keinen Unterschied. Arthur, ich gerade dieses Bild, Nebelwald, ich sehe keinen Unterschied. Wir können jetzt Pixel-Peeping machen und sagen, okay, gerade die Porträts, die er da gemacht hat, da ist irgendwie die Pentax nochmal ein bisschen softer, da ist der Blur nochmal ein bisschen smoother, nochmal ein bisschen ange... Das wäre Pixel-Peeping. Ich sehe keinen Unterschied. Und da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, also diese Idee einer digitalen Mittelformatkamera, welche, und das muss ich jetzt dazu sagen, es war für mich nie die... stand nie zur Debatte, dass diese Kamera Film ersetzt. In keinster Weise. Film ist für mich immer noch das, wozu ich tendiere, und das ist Film ist my first love, und ich möchte auch weiterhin Film schießen. Das ist das, was ich mag. Aber ich habe schon lange auch parallel digital fotografiert. Das ist nur was ihr da draußen nicht so viel seht von mir, und ich hatte halt immer meine Canon R6. Mit einem 35er Sigma oder diesem 24 bis 105. Ich habe aber jetzt, ich dachte mir das schon, aber jetzt hat es das für mich auch nochmal extrem bestätigt. Die Canon ist ein Workhorse. Das ist wirklich ein Arbeitstier. Damit kannst du viel machen, Augenautofokus. Die wildesten Sachen, das ist unfassbar krass. Aber das ist nicht meine Art der Fotografie. Diese Fuji mit diesem komplett manuellen Objektiv, was so viel wiegt wie, ich glaube, dieses Objektiv alleine wiegt 1,1 Kilo, 1,2 Kilo. Das ist unfassbar schwer. Ich mache deiner Pentax 6.7 mit dieser Kamera definitiv Konkurrenz, wenn nicht sogar, ist sie noch mal schwerer. Ich sehe es gerade in den falschen Discord-Channel geknallt. Ich warte. Ja, da kannst du lang warten, wenn der Doofi hier das Zeug in den falschen Channel. Warte, sorry, falscher Channel. Zwinker-Smiley. So, also, ich pack das jetzt hier nochmal rein. Und da sind wir. Auf jeden Fall, die Canon R6, tolle Kamera, aber nicht meine Art der Fotografie. Dieses Setup mit diesem Metacon, was komplett manuell ist, ich schieße mit dieser Kamera komplett manuell, ISO, Verschlusszeit, Blende, gebe ich alles manuell vor. Und das Gefühl, was ich damit habe, geht sehr, sehr stark in die analoge Richtung. Natürlich ist es nicht dasselbe. Natürlich ist das eine digitale Kamera und die hat auch die Vorzüge einer digitalen Kamera. Ich habe ein LCD-Display hinten drauf, was ich jetzt ausgeschaltet habe, was ich nicht aktiv bewerte, aber ab und zu gucke ich trotzdem drauf. Aber die ganze Haptik, das ganze Feeling, die Art des Fotografierens mit dieser Fuji, das ist was ganz Besonderes. Also muss ich wirklich sagen, das ist echt toll. Und jetzt passt auf, Mittelformat, das ist der ganz große Punkt. Wäre das jetzt ein ganz normaler Vollformat-Sensor, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht davon schwärmen. Das Ding ist aber eine Mittelformat-Kamera. Das hat einen Sensor, der ist gewaltig. Der ist nochmal um einiges größer als jeder Sensor einer digitalen Vollformat-Kamera. Und der Look, der da rausfällt, das sind RAWs, RAWs, glaube ich, spezielles RAW-Format hat von Fuji. Aber die Bilder, die da rausfallen, diese RAWs, die da rausfallen, die, by the way, unkomprimiert 130 MB haben, da kannst du unfassbar viel machen. Und ich habe schon ein paar Bilder geteilt. Ich packe euch vielleicht mal so eine Handvoll auch nochmal in die Shownotes. Du hast da deine Leinwand, wo du was machen musst. Also die RAWs fallen da nicht raus und sind ein Traum, sondern du musst auf jeden Fall was machen. Aber ich sag mal, Dynamik, Tiefenunschärfe mit dem Objektiv in Kombination, das ist was extrem krass ist und ich auf keiner digitalen Kamera je so gesehen habe. Das, was bei der Canon rausfällt, ist super, aber das ist nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Und ich bin sehr, sehr verliebt in diese Kamera. Ich bin sehr, sehr verliebt in diese Art der Fotografie. Da kam jetzt bei uns im Discord auch so ein bisschen eine Diskussion auf, so switcht irgendwann jeder wieder Richtung digital. Und ich muss das, ich kann das nicht bejahen, ich kann das nicht verneinen, weil digital für mich nie weg war. Digital ist immer dabei, aber ergänzend. Und ich glaube, das ist vielleicht auch die für mich gesündeste Lösung, keine Extreme. Nicht 100% analog und niemals digital, nicht 100% digital und niemals analog, sondern immer ein gesunder Mix. Wenn ich Bock habe heute auf digital, weil das Wetter gerade nicht so gut ist, weil ich ein bisschen knipsen möchte, weil ich sage, ich möchte jetzt dafür nicht 5 verschwenden, dann kann ich diese Kamera nehmen. Und das Wichtige ist, und das sage ich immer wieder, Gear ist eigentlich völlig irrelevant, wenn ihr Spaß damit habt, mit den Kameras rauszugehen und mit den Ergebnissen dann zufrieden seid, dann ist es völlig egal. Und ich muss sagen, für mich ist das jetzt so der absolute Sweet Spot. Das ist eine digitale Kamera, die aber mir eine Möglichkeit gibt, ein analoges Mittelformat-Ergebnis sehr, sehr stark zu reproduzieren. Ich komme da echt krass an den mittelformatigen Look ran. Ich habe Chico letztens porträtiert. Die Tiefenunschärfe, wie das aussieht, das ist echt krass. Ich packe da jetzt mal noch ein paar Bilder, kann ich gerne mal noch reinpacken, aber ich bin echt sehr geflasht. Ganz großes Dankeschön an den Hansi, der ist das in seine Story gepackt hat. Er war die treibende Kraft dafür. Hätte ich da einfach weiter gescrollt und hätte es nicht gesehen, wäre ich da niemals drauf gekommen. Aber ich habe mir auch schon gedacht, warum bin ich da selber noch nicht früher drauf gekommen? Mir war das nicht klar, weil ich mich mit der Thematik auch nicht so beschäftigt hatte, muss ich tatsächlich sagen. Aber das ist eigentlich so die digitale Kamera, die für viele analoge Fotografen wirklich Sinn macht, weil es halt wirklich ergänzend sein kann und nicht irgendwie, wie soll ich sagen, weil es so einen analogen Touch hat, weil sie so langsam ist. Arthur, diese Kamera hat alle Vorzüge von digital, ein 1/4 Verschlusszeit mechanisch, bis zu 16/1000 elektronischer Verschluss. Augenautofokus hat die, glaube ich, auch. Das habe ich alles nicht mit diesem Objektiv. Das ist alles hinfällig. Aber die hat viel, viele technische Spielereien, die ich so gar nicht benutze. Aber sie fühlt sich trotzdem so analog und langsam und dieses Wort entschleunigend an. Das ist echt faszinierend. Das ist echt Wahnsinn. Und ich bin gerade sehr, sehr zufrieden mit der Kamera und sehr, sehr verliebt in digitales Mittelformat. So viel dazu.
Sehr, sehr cool. Ja, aber ich finde ja, alle Fuji-Kameras haben so einen kleinen analogen Touch, optisch. Ja. Dann halt auch die Presets, beziehungsweise
diese Filmsimulation, ja.
Diese Filmsimulation, die man ja da mit eingebaut hat und erstellen kann. Das ist ja alles, es geht ja alles so ein bisschen in die Richtung, was ich ziemlich cool finde. Und ja, also mir fehlt noch eine digitale, beziehungsweise uns, weil meine Frau hat ja ihre oder will ihre verkaufen. Das ist übrigens die gleiche, mit der Theo filmt.
Theo filmt genau. Mit 2 Kameras tatsächlich. Der hat eine Sony und eine, hilf mir.
Ja, dann ist es die andere. Ich komme auch nicht auf den Namen.
Ich komme auch nicht drauf.
Sorry. Auf jeden Fall hatte die zu viele Funktionen und das hat sie genervt und das hat sie dann überhaupt nicht fotografieren lassen. Wo ich dann auch gesagt habe, ich komme mit der Kamera, die hat zu viel digital, zu viel Features. Macht gar keinen Bock, macht gar keinen Spaß. Jetzt haben wir die gerade oder wollen die verkaufen. Und ich bin jetzt auch gerade am Überlegen.
Lumix,
there it is.
Ja.
Genau, und die möchten wir verkaufen und ich bin gerade so am Überlegen, was es wird. Also eigentlich geht schon Richtung Fuji X100 5 oder 6, wobei ich noch so ein bisschen harder.
Die kriegst du gerade nicht.
Echt, kriegst du die gerade nicht?
Nee, voll schwierig. Ja,
die 5 ist doch noch schlimmer. Die 5 ist doch genauso schlimm.
Ich kann es dir sagen, ja, auch so schlimm und vor allem gebraucht, gleicher Kurs. Aber der Flo Wenzel hat sie sich zu Release gekauft, unser Simon hat sie sich zu Release gekauft und keiner von den beiden hat sie schon. Keiner.
Ah, crazy, ey. Ja, da siehst du mal, die gehen halt den richtigen Weg und den richtigen Schritt. Die haben genau den Zeitgeist getroffen. Was ich halt noch überlege, eine Ricoh GR3. Also zwischen den zwei Kameras schwank ich.
Ja.
Und eine von denen wird es wahrscheinlich schon, weil, wie gesagt, meine Frau braucht einfach eine Kamera, dass sie auch ein bisschen fotografieren kann, im Urlaub gerade und so. Und ja.
Ich muss sagen, die Ricoh GR3 sieht schon sexy aus. Die gefällt mir schon gut.
Ist auch geil.
Da habe ich letztens ein Reel gesehen. Ich habe dir gerade mal was reingepackt von Kamera Express. Da steht Limited Street Edition gebraucht, okay. Die hat so einen gelben Ring, ist so in Grau gehalten. Also die sieht so cool aus. Die gefällt mir richtig gut.
Ah ja, genau.
Ja, ja. Ich muss halt sagen, Fuji macht da schon vieles richtig. Ich weiß nicht, du kannst dir mal die Bilder angucken. Ich habe das gerade mal hier in den Discord reingepackt. Ich pack's auch noch in die Shownotes. Die Bilder sind natürlich jetzt komprimiert. Das ist natürlich Pixelbrei. Aber man bekommt schon so einen kleinen, so ein bisschen Gefühl dafür, was die Fuji GFX so macht. Und ich muss dir die mal in die Hand drücken und du musst mal mit der fotografieren und dann muss ich dir mal die RAWs geben oder so. Gerade mit diesem, wenn du es ganz einfach haben willst, gerade mit diesem Akros-Preset. Ich habe da eine Handvoll Bilder gemacht von meiner Frau mit Chico im Wald. Und wenn du dir das auf groß anguckst, das war mit Offenblende irgendwie 2.0, 1.4, irgendwie sowas. Wenn du dann den Fokus triffst, oh, das sieht so gut aus. Wirklich, Arthur, das sieht so gut aus. Und das gibt mir tatsächlich so einen Mittelformat-Look. Und da bin ich. Und ich habe noch jetzt gar nicht erzählt, dass der auf das Ding mit Adaptern Vintage Glas 35 mm auch noch adaptieren kannst, dann kannst du dir noch, ich habe so ein altes Canon EF-Objektiv. Ich habe so ein EF-to-GFX-Adapter, aber das ist leider nicht möglich, weil das irgendwie elektronisch, das Objektiv elektronisch die Blende und den Fokus setzt. Mhm. Und das ist ein dummer Adapter, der macht nichts. Der adaptiert das Ding nur, aber gibt kein elektronisches Signal weiter. Und die guten Adapter, die kosten halt so 300 Euro aufwärts. Und ich glaube, ich muss da einfach in irgendein cooles Objektiv noch, so ein kleines Vintage-Objektiv investieren. Ich habe da auch so ein Bild von Kyle McDougall da mal reingepackt. Der hat da so ein kleines Contax-Objektiv, so ein 45er drauf. Mhm. Und das sieht so gut aus. Das gibt ein bisschen Vignette außen, muss ein bisschen nachkorrigieren. Aber damit ist die Kamera relativ kompakt. Weil mit dem Mitakon ist es nicht. Also ohne Witz, wir müssen mal einen Vergleich machen. Du musst mal deine Pentax auf der Küchenwaage setzen. Und musst mir mal sagen, wie viel.
Hatten wir, glaube ich, schon.
Ich weiß es nicht mehr.
Ich auch.
Und ich setze sie mal drauf. Ich glaube, die ist sogar schwerer als die Pentax.
Ja, ich glaube sogar deine Mittelformatkamera, die hier...
Die RC. Ja, die ist auch
die
schwerer.
RC oder RZ war schwerer.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
Ja.
Aber soweit dazu. Wie gesagt, für mich ist es ergänzend. Für mich war digital nie weg und es macht mir einfach unfassbar viel Spaß, mit so einer Kamera auch mal zu fotografieren. Ja, und ich habe, passt auf, wenn es euch interessiert, wir haben in unserem, jetzt komme ich nochmal zu unserem Patreon, zu unserem Discord, ich habe eine neue Folge Walk and Talk hochgeladen, falls es euch nicht sagt, das ist so eine neue Kategorie, die wir aufgemacht haben. Das ist quasi, ich knalle mir die GoPro um die Brust, um den Kopf habe ich mich nicht getraut, ich habe diesen Kopfgurt nicht mehr verwendet, Arthur. Weil man echt aussieht wie ein Doofi. Pack mir die GoPro irgendwo drauf, dieses Mal auf die Fuji und war eine halbe Stunde im Wald fotografieren, habe euch mitgenommen mit Chico unterwegs und habe die Bilder, ganz großer Vorteil, konnte die Bilder natürlich gleich verwenden und habe sie ins Video eingeblendet. Walk and Talk gibt's mittlerweile 5 Episoden, die haben wir für unsere Patreons rausgehauen und dann könnt ihr mal sehen, was die GFX so drauf hat, falls es euch interessiert.
Nice.
Sehr cool. Ja, Arthur, das war's von meiner Seite.
Du hast eine Kamera dafür verkauft, oder?
Die Canon geht.
Hast du gesagt,
meine Canon.
Die Canon mit dem Tele.
Ja,
mit dem Monster
geht alles.
Tele,
ja.
Mit dem Monster-Tele.
Ja, ja. Ich muss tatsächlich sagen, Wildlife fand ich schon geil. Hat schon extrem viel Spaß gemacht. Aber
mit Hund schwer, gell?
Ja, mit Hund schwer. Ich mach's halt dann doch nicht so oft. Weil, weißt du warum? Hier sind schon viele Rehe und so, aber ich bin lieber jemand, der gerne viel Strecke zurücklegt und dabei Fotos macht.
Mhm.
Für richtig Wildlife da musst du ansitzen und so, und dann musst du dich eigentlich nicht bewegen. Und das ist auch nicht meine Art der Fotografie, da irgendwo im Gebüsch zu sitzen und zu warten, bis irgendwas passiert. Deswegen, das geht alles. Und dafür ist es die Fuji da. Und das ist dann meine einzige digitale Kamera, die ich noch habe. Weil mit der Canon, das wäre zu viel. Das wäre Overkill.
Ja, cool. Sehr cool. Da bin ich mal gespannt auf deine Fotos.
Ich auch. Ich freue mich. Ich guck gerade, mein Lieber, hast du noch was für die Hauptepisode, für den Hauptteil der Sendung?
Nee, ich habe tatsächlich auch soweit alles durch an Themen. Genau, alle da draußen, vielleicht habt ihr ein paar Tipps, vielleicht auch Leute, die das eine oder das andere Kamerasystem genutzt haben oder vielleicht auch beide. Wie gesagt, wenn ihr mir ein bisschen abnehmen könnt, Ricoh GR3 oder Fuji X100 5 oder 6, je nachdem, wie sie zu haben ist.
X106.
Vielleicht so ein paar Erfahrungsberichte. Aber ja, beide haben Vor- und Nachteile. Ich muss mal schauen.
Aber ich würde die schon, so eine Fuji würde ich schon auch bei dir sehen. Ich glaube, also die Ricoh finde ich persönlich geil. Aber großes Aber,
Kein Sucher zum einen, das würde mich stören.
Ja, du machst nur über das Display, aber was ich meine, dieses Preset-Thema hast du halt nur bei der Fuji. Dieses, ich shoote JPEGs, ich mache ein Preset drüber, ich muss mich mit nichts beschäftigen. Und ich glaube, das schlägt...
Warst du bei der Ricoh ja auch.
Aber in dem Umfang, was die Fuji hat?
Ja, auch ziemlich cool.
Okay.
Ziemlich geil, ja.
Okay. Ja. Also ich glaube halt bei dir, der wenig Bock auf Nachbearbeitung hat und sagt, ich will nicht noch am PC sitzen, ich glaube für dich muss es halt sowas sein, dass du halt nicht noch deine RAWs oder so bearbeiten musst, sondern einfach deine fertigen JPEGs hast, die vielleicht aufs iPhone überträgst, fertig.
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, das hat die Ricoh auch tatsächlich.
Ah, okay.
Sag mal, bist du nicht bei so einer Fotoplattform angemeldet? Wie hieß die neue Plattform, die du mal getestet hast?
Die neue, Flickr.
Flickr. Flickr. War das Flickr, ja.
Die ist gar nicht so neu.
Ja, du bist neu da drin.
Ich bin neu da drin.
Aber da kannst du mal die Ricoh GR3 eingeben und dann die Beispielfotos anzeigen lassen, dann geht's ab. Ich muss mal gucken. Beides tolle Kameras und beide haben Vorteile. Aber ich sehe mich tatsächlich auch näher an der Fuji. Aber wer weiß.
Schauen wir mal. Da bin ich gespannt, ob da was kommt. Aber du könntest dir es vorstellen, oder? So als Schnappschusskamera auch mal einfach dabei zu haben.
Ja, weniger für mich, mehr für meine Frau.
Für deine Frau, okay.
Für den Urlaub und so, für unseren Sohn, weil aktuell mache ich immer alle Fotos, so 99%.
Ja.
Und sie mit dem Handy. Und man sieht, wir haben ja gestern schon wieder auf Fotos ausgesucht, weil wir das Fotobuch machen für meinen Sohn oder weitermachen. Ja. Da hast du sofort gesehen, was ich fotografiert habe mit einer gescheiten Kamera und was sie mit dem Handy fotografiert hat.
Ja, das glaube ich
auch
dir.
Ja, Panorama-Funktion hin oder her, die ist schon geil auf dem Handy, die Panorama-Funktion, aber muss halt trotzdem bearbeiten und dann ist es trotzdem, Aufwand.
Das verstehe ich. Dann würde ich sagen, mein Lieber, kommen wir zu den Picks, ne?
Ja.
Möchtest du anfangen? Ja. Soll ich anfangen?
Ich kann gern anfangen. Ich habe zwei Bücher, weil ich finde, wir sind schon viel online unterwegs. Es gibt viele coole Instagram-Profile. Deswegen habe ich gedacht, so komm, Bücher gehen immer. Bücher gucke ich mir auch gerne. Ich habe mir letztes Mal wieder Bücher angeguckt. Das inspiriert mich einfach jedes Mal neu. Zum einen habe ich einmal einen Fotografen. Ich glaube, ich habe den auch schon genannt. Und zwar ist das, wo ist es denn jetzt hin? Der Sebastian, heißt der, ist ein Franzose, Jay Zanella.
Den hast du schon mal erwähnt, glaube ich. Ja.
Okay, den habe ich schon mal erwähnt. Er hat so ziemlich viele Fotobücher. Ich habe eins von ihm tatsächlich, und zwar, ich hau das mal hier in den Discord ganz kurz nebenher, dass ihr das auch auf dem Schirm habt. Ist es der richtige? Nee, ist nicht der richtige Channel.
Passiert uns beiden. Richtige Profis hier.
So, da ist die Homepage. Genau. Ist ein Lifestyle-Fotograf. Tatsächlich würde ich den, wenn ich den vergleichen müsste, mit André Josselin gleichsetzen, mehr oder weniger, was die Fotografie angeht. Und er hat so ein paar Bücher. Eins davon habe ich, das ist auch ausverkauft. Das ist My Life on Films, Year 20. Es ist ausverkauft. Das habe ich mir damals bestellt. Es ist ein ziemlich geiles Buch. Aber was ich sehr cool finde, ich habe letztens auch wieder irgendwie auf Instagram ein paar Beispiele gesehen. Und zwar Dear Now heißt es. Das ist einfach so geil und ich würde es mir einfach schon gerne bestellen, wenn nicht die Versandkosten 25 Euro bezahlen würden. Das ist die Hälfte des Buchpreises einfach. Ich habe ihm schon geschrieben, ob er mir das nicht in Frankreich irgendwie klar machen kann, weil ich ja Pfingsten und im Sommer in Frankreich bin. Oder ob er es mir nicht da irgendwie an den Campingplatz schicken kann. Weil das hätte ich ganz gerne. Ich finde das Buch so unfassbar gut. Dieses Dear Now von ihm ist allein schon die Vorschau und auch die Bilder, die ich noch so gesehen habe, zusätzlich einfach echt gut und hat auch Bock auf mehr, Bock auf irgendwie, keine Ahnung, Bock rauszugehen, zu erleben. Deswegen, ich wäre das vielleicht finden wir auch ein paar Leute, die das, wo wir zusammenlegen können, können wir ja auch machen. Aber ich muss das Buch haben von Sebastian J. Zanella.
Ich schaue gerade bei ihm im Store, der hat ja auch so eine Trilogie, Exploration of the Soul. Limited to One Copies. Oder sind das ja Bilder? Nee, das ist schon ein Buch.
Ich das ist auch nicht ein Buch, ja, der fotografiert ziemlich, also das My Life on Films, also dieses Buch habe ich so in der Form mit den Fotos nicht nochmal gesehen tatsächlich. Das ist so alles analog und ja, teilweise so abgelaufener kreativ, Film, so.
Ja,
genau.
Ja.
Und macht mega geil.
Sieht krass aus.
Ich lieb's. Das ist echt ein cooles Buch, ein cooles Format, cooles Papier. Sehr schön fotografiert, schöne Fotos und das schaue ich mir tatsächlich sehr oft an. Deswegen kam ich jetzt wieder auf ihn und habe wieder im Store geschaut, ob es dieses Dear Now noch gibt. Das gibt's noch. Allerdings halt, wie gesagt, diese Versandkosten nach 25 Euro ist halt, ja, komm, das ist schon zu viel, finde ich.
Das gleiche Thema hatte ich doch mit dem Buch aus Japan, was ich erzählt hatte, was dann auch irgendwie 30 Euro Versand kostet. Und dann ist das immer so das Zünglein an der Waage, wo du sagst, ah nee, dann kaufe ich es doch nicht. Obwohl ich es gern gehabt hätte.
Ja, es ist nervig. Ich sag's dir. Und das andere Buch, da bin ich drüber gestolpert im Discord. Wir haben ja im Discord haben wir so einen Channel, der heißt Fotobücher. Da haut da jeder so gerne so ein paar Fotobücher rein, die ihn inspiriert haben. Und da bin ich über dieses Buch gestolpert. Und zwar heißt es 1313. Ist von Janko Woltersmann. Genau, White Press aus Köln hat es drucken lassen. Das gibt's auch noch zu kaufen. Und zwar hat er in Los Angeles fotografiert und zwar alles auf Polaroid. Das sind alles Polaroid-Fotos. Ich hau dir mal den Link rein in Discord.
Dankeschön.
Es gibt noch 13 Stück, wenn ich es richtig lese. Auch sehr cooles Buch. Die Vorschau, man sieht in der Vorschau schon so ein paar Bilder. Coole Idee. Ich mag es ja, wenn Bücher so einen Faden haben. Weißt du, nicht so, hier sind alle meine Bilder, die ich gemacht habe. Mhm. Viel Spaß. Sondern zum Beispiel nur hier Polaroids aus L.A. Mega geil. Genau. Und wenn es den einen oder anderen auch interessiert, schaut mal vorbei. Wie gesagt, es gibt noch ein paar Stück, die man online kaufen kann. Ansonsten, allgemein würde ich sowieso empfehlen, immer mehr einfach Bücher als Inspiration zu nutzen. Weniger das Internet, weil dort immer irgendwie, schwer, finde ich. Ich finde, so ein Buch ist immer trotzdem noch was anderes.
Weise Worte. Weiße Worte, mein Lieber.
Ja.
Jetzt haben wir so viel über Fotografie und Inspiration und so gesprochen. Jetzt muss ich heute der Gegenpol sein. Ich habe einen Reiskocher dabei.
Und jetzt kommt der schon wieder. Da bist du ein Vertreter oder was?
Ich bin für sowas bin ich absolut zu haben, Arthur. Reis habe ich bisher im Topf ganz normal zubereitet. Manchmal war er gut, manchmal war er schlecht. Manchmal hat die Menge Wasser gepasst, manchmal hat die Menge Wasser nicht gepasst. Ich glaube, jeder kennt das und jeder hatte schon mal einen Topf, an dem der Reis unten angepappt ist, oben noch hart war. Alles scheiße. So, meine Frau und ich haben letztens beschlossen, wir brauchen einen Reiskocher. Und das Ding ist, das ist ein Gamechanger. Wenn ihr regelmäßig Reis esst, das Ding ist ein Gamechanger. Und ich kriege hier keine Provision, ich rede über den Yum Asia Panda Mini Reiskocher mit Ninja Keramikschüssel. Pass auf, das Ding, ich verlinke es euch, ich packe euch den Amazon-Link rein. Wenn ihr Reisfan seid, regelmäßig Reis isst, es gibt nichts Besseres. Ihr messt dann mit dem kleinen Cup quasi die Menge ab. Ihr sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel 2 Cups Reis. Diesen Reis davor waschen, ganz wichtig, dass die Stärke rauskommt, der nachher später schön zusammenpappt. Den gewaschenen Reis in diese Keramikschüssel rein. Diese Keramikschüssel niemals in die Spülmaschine tun. Immer mit Hand spülen, keine Messer oder Löffel oder was auch immer benutzen. Immer nur diesen Plastikschaber, der da dabei ist. Und dann klebt da einfach nie im Leben was an. Das ist der absolute Wahnsinn. Die Dinger rein, dann hat der quasi diese Schüssel selbst, hat so eine kleine Skala an der Seite. Dann befüllt man quasi, je nachdem, ob es Short Grain, Long Grain Reis ist, den bis zu einem gewissen Punkt mit Wasser, knallt das Teil in den Reiskocher rein, Deckel zu, Start, fertig. Und dann macht er, ich würde sagen, 30, 35 Minuten sein Ding. Wenn die letzten 10 Minuten, also der zeigt dir so eine kleine Spirale an, so eine kleine Schlange, die im Kreis läuft. Und wenn die letzten 10 Minuten anbrechen, gibt es den Countdown. Und wenn der Countdown abgelaufen ist, piepst er zum einen erst. Und zum anderen geht er quasi in so einen Warmhaltemodus und hält deinen Reis warm, falls du den in diesem Moment jetzt noch nicht essen kannst. Nicht, dass er kalt wird. Und der Reis, der da rausfällt, ist eine absolute 10 von 10. Der ist locker flockig, der ist fluffig, der ist perfekt auf den Punkt durch und es klebt nichts unten an. Es ist kein Wasser übrig, es ist nicht zu viel Wasser, nicht zu wenig Wasser. Es ist wirklich auf den Punkt. Und ganz großer Punkt, ihr müsst einfach nicht dabei sein. Ihr müsst nicht dabei stehen und der schmeckt auch, ganz ehrlich, habe ich mir jetzt tatsächlich bisher noch keinen Crazy Reis aus dem Asialaden oder so gekauft. Einen ganz normalen Jasminreis habe ich verwendet, einen ganz normalen Short Grain Reis, quasi so Milchreismäßig habe ich verwendet. Bisher alles wie eine Eins. Alles wie eine Eins. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn du es einmal hattest, fragst du dich, wie habe ich es davor gemacht? Und dann kannst du nicht mehr zurück. Wenn du es aber nie hattest, sagst du, brauche ich das? Weiß ich nicht. Aber wenn ihr das einmal habt und gerne asiatisch kocht und gerne Reis esst und so, das ist nochmal eine ganz andere Nummer und es gibt einen Grund, warum man in Reels, TikTok-Videos, völlig egal, von asiatischen Personen immer Reiskocher sieht, weil die Leute einfach erkannt haben, dass das der Shit ist. Da macht keiner einen Reis in dem stinknormalen Topf. Also Reiskocher, Yum Asia Panda Mini Reiskocher mit dieser Ninja Keramikschüssel. Ich verlinke den euch. Der, den ich habe, kostet 114,90 Euro, aber das ist einmal investiert. Thema erledigt. Ihr habt nie mehr Stress und ihr habt den perfekten Reis. So, Punkt.
Da ist er. Damit kannst du meinen V jagen. Ich musste meinen verkaufen.
Warum?
Aber ich hatte nicht den gleichen wie du, weil das Ding einfach riesig ist.
Ja, der ist schon groß. Das ist schon vom Durchmesser quasi, von der Tiefe und Breite und so, wie so ein Mixer, würde ich sagen. Halt von der Höhe nicht. Aber der ist schon, der nimmt schon Platz in der Küche ein, muss man schon sagen. Aber ja. Und ich hatte mal einen billigen für 30 Euro, der war nicht geil. Das steht und fällt halt mit dieser Keramik, mit dieser Schüssel innen drin. Wenn irgendwann das Zeug da halt anklebt, dann macht das keinen Spaß mehr. Dann kannst du gleich im Topf wieder machen, weil dann bekommst du da auch schlechte Ergebnisse raus. Aber wenn das so bleibt und die Ergebnisse gut sind und das Ding einfach nicht anpappt und man da einfach quasi mit einem Schwamm und ein bisschen Spüli einmal schön durchgeht und das Ding ist wieder picobello sauber, ich sag's dir, Reiskocher, das ist eine der besten Investitionen. Und ich sag's mal so, Amazon 4,7 Sterne bei fast 7000 Bewertungen können nicht lügen.
Ja, das stimmt.
Das stimmt, Arthur. Also wenn du mal vorbeikommst, mache ich dir einen Reis, dann habe ich dich überzeugt.
Okay, dann schauen wir mal.
In diesem Sinne, mein Lieber, es war sehr schön mit dir. Wir haben heute eine krasse Folge und vielleicht sehen wir uns ja bald mal.
Bis dahin.
Bis dahin. Tschüssi.
Ciao, ciao.